BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, Rosen und Beeren schneiden, Beete vorbereiten, Tomaten vorziehen. Die Hobbygärtner unter uns, die haben schon einiges zu tun jetzt in diesen Tagen. Und was schon pressiert, was noch gut Zeit hat und was wir jetzt eigentlich noch gar nicht machen sollten, darum geht es gleich bei unserem Experten von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Und wenn Sie spezielle Fragen haben an den Hubert Siegler, dann schicken Sie es am besten gleich. Am Mittwoch war Frühlingsbeginn und jetzt sind die Tage endlich wieder länger als die Nächte. Und jetzt haben wir ja so schöne, warme Tage gehabt in dieser Woche. Und die sind ja ideal für den Start in die neue Gartensaison. Dafür gibt es ab heute wieder die besten Tipps von unserem Experten, dem Hubert Siegler. Erst einmal herzlich willkommen zurück auf BR Heimat.
Ja, Ihnen auch allen. Grüß Gott und zum Start in die neue Saison.
Ja, also an so einem Tag wie heute, gell, da ist ja automatisch schon das Lächeln auf dem Gesicht auf. Bei allen Menschen, die Gärten lieben.
Ja, ich denke, nach der langen Saison will man ja auch dann einmal loslegen.
Ja. Ja.
Und es sind ja auch die, sagen wir, die Gärtnereien haben ja schöne frühjahrsblühende Sachen da, die einen freuen, wenn man die dann im Garten setzt. Oder
ja,
auf
die Verführungen sind allseits schon da. Aber erstmal nochmal auf den Winter zurückgeblickt. Herr Siegler, sind denn Sie und Ihre Gärten hoffentlich alle miteinander gut über die Wintermonate gekommen?
Ja gut, die sind schon über den Winter gekommen. Es war aber heuer so, auch in Franken, im trockenen Würzburg, es war schon sehr nass. Also wirklich viel, viel Regen haben wir zwar gebraucht. Die Natur braucht das, die Wälder brauchen das. Es ist gut, dass es war. Aber für denjenigen, der eigentlich im Winter auch keine Däumchen dreht, der draußen was machen wollte, da musste man einfach warten. Ja.
Ein bisschen Geduld braucht man immer. Der nasseste Winter seit 1881, haben meine Kollegen recherchiert.
Ja.
Und zwar in ganz Bayern. Also es ist schon bemerkenswert eigentlich.
Ja, man merkt es ja auch, es war ständig nass und es ist auch, man merkt ja die Folgen, also zum Beispiel auf Wiesen oder in Rasen haben wir unwahrscheinlich viel Moos, ja? Oder auch dieser ganze Grünbelag, der so überall auf Wegen und Plätzen oder auf Steinen, das sind natürlich schon auch Zeichen, dass das den ganzen Winter aktiv war. Ne?
Was sind das dann? Algen wahrscheinlich, oder was
Algen,
da wächst?
Ja.
Und jetzt ist ja, also irgendwie ganz plötzlich der Frühling nahezu ausgebrochen. Gefühlt würde ich sagen, ist es alles viel früher als normalerweise. Was sagen Sie als Experte?
Ja, ich denke, also wir sind im Vergleich zum Durchschnitt sind wir diese 2 bis 3 Wochen, eher 3 Wochen früher.
Mhm.
Ja, aber wir dürfen uns trotzdem noch nicht verleiden lassen. Es ist immer noch März. Wir sind noch nicht 3 Wochen später im April.
Ja. Ja,
und Wochenende kommt ja wieder eine Delle, ne, mit
ja,
kalt. Also,
nächste Woche einstellig.
Ja, okay,
Menno.
Aber gut. Aber gehen wir nochmal zurück. Es war ja auch unwahrscheinlich schnell, wie zumindest bei uns in Franken, die Schneeglöckchen und die Krokus verblüht sind.
Mhm.
Das ging einfach ratzfatz. Ne? Und jetzt haben wir die Osterglocken in vollster Pracht, in allen Schattierungen und Formen. Und die Tulpen stehen jetzt auch schon an und fangen an zu blühen. Die Muscari, ich war vorhin bei uns auf dem Gelände der Landesanstalt, das ist ein blaues Blütenmeer, so was Schönes.
Mhm.
Ja. Also das ist dann toll, wenn man dann auch mal flächig was macht. Ne? Also das ist wirklich einfach momentan ein Genuss. Ich kann die Leute nur animieren, gehen Sie raus, gehen Sie spazieren oder schauen Sie auch mal einen Blick über Nachbarsgärten oder ja, da kann man sich auch erfreuen. Oder
in natürlich Parks.
Parks natürlich.
Cool. Also ich habe heute tatsächlich noch fest geplant, nach der Sendung in München in den Botanischen Garten mal wieder zu gehen, wo ich jetzt längere Zeit nicht war. Und das ist ja im Frühling einmal so viele verschiedene Frühlingsblüher hat man ja daheim gar nicht, wenn
ja.
man das sieht.
Und vor allem die Raritäten, die es dort gibt. Ne? Ich meine, die Standardsachen haben wir alle in Gärten und so weiter, aber dort findet man Raritäten, wie zum Beispiel, oder was wir auch in Veitshöchheim hatten, das sind dann immer diese Alpenveilchen, die so wunderschön im Frühjahr dann gleich blühen. Ne? Oder, also es ist einfach schön, sowas zu sehen. Ne? Oder ich sehe momentan ganz viel auch die wilden Veilchen, die blauen.
Ja, Märzenveilchen.
Märzenveilchen.
Ein Duft.
Ein Duft, ja. Das ist also, und natürlich ist es schön, weil durch diese Blüten sofort die Hummeln und Insekten da sind. Und da weiß man, okay, es ist noch ein Stück heile Welt.
Ja, und manchmal passiert es einem ja wirklich, dass man die riecht, bevor man sie sieht.
Ja.
Da kommt so ein Schwall, oh, wow, so ein Veilchenduft und da muss man erst schauen, wo kommt denn der eigentlich her? Also das sind wirklich, wie Sie sagen, heile Welt, Kindheitserinnerungen, manche Sachen haben Sie wirklich Gott sei Dank bis jetzt erhalten.
Da lohnt sich auch das Bücken mal runter ja. Und an die Veilchen da mit der Hand ein bisschen zu wedeln oder drüber zu streichen und schon hat man den Duft.
Ne? Ein Kniefall ist absolut angebracht in dem Fall. Gell?
Aber apropos Duft, vielleicht noch eines. Ja? Man muss jetzt oder sollte ja jetzt vielleicht auch sagen wir, so Halbsträucher zurückschneiden, wie Lavendel, Salbei, Thymian. Ne? Mhm. Und da hat man auch die Hände, das ist so ein richtiger schöner Duft, ja, wenn man das macht. Mhm. Ja, ich finde das auch toll. Übrigens vielleicht auch diesen Lavendel, also den sollte man etwa dann so schneiden, dass man in Übergang ins alte Holz kommt. Ne?
Dieser ja, ziemlich Neutrieb. Viel muss man da weg. Gell? Da blutet einem als Laie immer das Herz.
Aber nochmals, das können Sie jetzt gut auch für Ihre Dekoration nutzen. Mhm. Dieses Gräuliche, vielleicht zusammen mit Buchs oder anderen grünen Zweigen. Ja? Das ist ein schöner Kontrast und duftet auch ein bisschen. Und wie gesagt, also das kann man auch sehr gut für die eichene Dekoration nutzen.
Mhm. Gute Idee. Jetzt zu Ostern hat man ja doch mehr Lust, dass man ein bisschen Deko auch verteilt. Ja. Und dann hat man gleich die Dufterinnerung an den letzten Sommer noch mit dabei.
Auf jeden Fall.
Eine Sache war mir noch ein Anliegen, Herr Siegler. Und zwar haben, also bei uns in der Gegend hat man es ganz viel gesehen jetzt im letzten Winter, wo dieser heftige Schneefall war Anfang Dezember. Da sind wirklich in vielen Obstgärten, haben die alten Obstbäume so gelitten. Also da sind Äste runtergebrochen, im besten Fall. Zum Teil ganze Hälfte vom Baum runtergebrochen. Zum Teil liegt dann der Baum in der Wiese. Was sagen Sie denn als Experte, ab wann ist es sinnvoll, dass man einfach sagt, jetzt nur noch unten wegschneiden den ganzen? Und wie lange kann man denn noch was retten bei so einem alten Obstbaum?
Ja gut, meistens sind das solche Bäume, die eh vielleicht morsch waren und auch vielleicht, also die das Zeitliche fast gesehen haben. Aber heute sind solche Sachen so wichtig. Also wenn man diese Bäume stehen lassen kann, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr schön aussehen, aber sie sind ökologisch wertvoll für Wildbienen und andere, auch für Vögel. Ja, der, oder vielleicht kommen auch dann irgendwelche morsche Stellen zutage, die dann die Wildbienen und Vögel nutzen können. Also wegmachen, das kann man immer noch, ja, aber einfach lassen sie stehen. Und wenn die Wunden klein sind, wenn vielleicht nur ein etwas kleiner oder ein armdicker Ast abgebrochen ist oder ausgeschlitzt ist, da sollte man Wundverschluss machen, einfach um die Wunde zu schließen. Oder vorher, wenn das sehr splitterig war, sollte man diese Wunde nochmal nachschneiden, glätten, damit dann auch eine Chance besteht, zumindest kleinere Wunden, dass die wieder zuwachsen, überheilen können.
Mhm. Ja. Und Wundverschluss, was nimmt man da?
Ja, ich meine, es gibt ein Mittel, da gibt es verschiedene Mittel eigentlich. Ich finde immer, da gibt es ja kontroverse Meinungen, aber ich finde einfach bei solchen Sachen ist es einfach ein Schluss, wie genauso, wenn wir ein Heftpflaster drüber tun. Es tut einfach gut, wenn man es richtig macht. Wie gesagt, entscheidend ist, dass die Wunde darunter vorher geglättet wurde.
Mhm, nein, dass die Oberfläche kleiner wird.
Genau, mal, dass gell? Die Oberfläche, dass sie nicht austrocknet. Ne? Mhm. Je faseriger das ist, desto mehr trocknet es aus, kann nicht zusammenwachsen. Aber wenn ich, aber nicht meinen, ich habe jetzt da eine Wunde und Kleister was drüber und dann sollte es gut sein, das funktioniert nicht.
Ja, aber also muss ich einen Fachmann kommen lassen, dass der das richtig macht oder kann ich mir das selber zutrauen?
Das können Sie selber zutrauen. Mhm. Einfach die Wunde noch einmal nachschneiden, dass es eine glatte Schnittstelle ist und dann damit einen Wundverschluss machen. Das macht Sinn.
Es gibt und wenn ich in den Fachhandel gehe und sage, ich brauche einen Wundverschluss, dann wissen die, was ich da brauche.
Ja,
die wissen
das. Ja, okay. Es gibt heute auch viele, die wieder mit Lehmen arbeiten. Also mit Lehmanstrichen arbeiten, das kann man auch machen. Mhm. Aber ich finde einfach, das ist einfach eine gewisse Sicherheit noch.
Mhm. Manchmal passiert es ja, wenn wirklich ein großer Ast vom Schnee runtergedrückt wird, dass der vom Stamm ein ganzes Stück mitreißt. Wie soll man mit solchen Wunden denn umgehen?
Ja, das ist schon schwierig. Also da wird man auch den Stamm, wenn er wirklich in den Stamm richtig reinschlitzt, da wird man natürlich, der Baum ist ja dann auch in seiner Statik nicht mehr voll da. Ne? So, 3 oder 4 Äste, da ist die Statik dann innerhalb des Baumes gegeben. Auch wenn jetzt da die Hälfte des Baumes weg ist, der ist dann in den nächsten Stürmen natürlich viel wehrloser ausgesetzt. Mhm. Da gibt es Zerrungen im Holz und so weiter. Da muss man sagen, okay, da hätte ich sagen, einfach lass es gehen. Wenn du ein Freund bist, für die nutze es für die Ökologie, für die Insekten und für die Bienen, das muss jetzt nicht gleich sein, aber mit der Zeit wird der Baum morsch und so weiter. Schauen Sie, das würde ihn ja in Naturgebieten oder wenn man sieht, in Wäldern passiert es ja ständig, dass da Äste ausschlitzen. Das gehört eigentlich, wenn man es genau nimmt, dazu. Mhm. Ja. Und
einfach stehen lassen und beobachten. Es kann ja auch interessant sein, wirklich einen Verfall zu beobachten. Und wie der Baum weniger an Leben kriegt mit der Zeit.
Der kriegt anderes Leben.
Genau, und ganz andere Lebensformen, ja, umso mehr entstehen. Also ich finde es tatsächlich auch spannend, sowas. Bei uns ist mal ein alter Jacobi-Apfelbaum, also ganz wirklich umgebrochen. Und dann wollte man den eigentlich nur liegen lassen, so ein Teil als Skulptur. Mhm. Aber anscheinend hat es gereicht. Also der liegt bestimmt schon seit 10 Jahren. Und ein Teil, der hat ausgetrieben wieder. Und ein anderer Teil, das ist wirklich interessant zu beobachten, wie der Löcher kriegt, wer da alles einzieht, wie das verfällt. Also für Pflanzenfreunde finde ich das auch tatsächlich spannend zu beobachten. Einfach.
Das ist der Naturkreislauf, ja. Zum Beispiel, und dann, wenn jetzt das später mal Holz auch morsch wird, da sind ganz viele Käfer, ne? Hirschkäfer und solche. Also das braucht es einfach. Wir müssen einfach in diesen Kreislaufgedanken wieder viel mehr in den Vordergrund stellen. Klar ist es schade, dass vielleicht, ja, aber du pflanzt da halt einen neuen Baum, dann hast du wieder Äpfel oder anderes Obst. Aber letztendlich können auch diese alten und toten Bäume können halt auch zum Kreislauf. Mhm. Ja. Wir können nicht immer alles meinen, nur ja, und alles clean und sauber und ja, sondern ja, und auch ein Baum stirbt. Das ist einfach Natur.
Mhm. Muss nicht immer alles ausschauen wie aus dem Einrichtungskatalog, denke ich mir immer.
Gerade im Streuobstbereich, da duldet man das ja sowieso draußen in der Landschaft. Na, ich meine, im Vorgarten sieht es natürlich ein bisschen anders aus, ja, aber draußen, dort, wo man es lassen kann, da lasst man das.
Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde heute. Und gerade haben wir vom Hubert Ziegler gehört, dass wir Salbei und Lavendel und andere Halbgehölze jetzt schneiden sollten, und zwar bis ins alte Holz zurückschneiden, damit die wieder neu austreiben. Und da hat uns jetzt genau dazu eine Hörerfrage erreicht unter studio@br-heimat.de. Und die kommt von der Doris Peters aus Augsburg. Und die Frau Peters würde gerne wissen, wann schneidet man denn den Rosmarin am besten, Herr Siegler? Und sie schreibt noch dazu, meiner fängt gerade an zu blühen.
Ja, da hätte sie vielleicht 1-2 Wochen eher das machen sollen. Ich meine, klar, Rosmarin ist immer so ein bisschen sensibel, auch was Winterfröste betrifft, dann ist man da zurückhaltend, dass man das rechtzeitig macht. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Sie kann jetzt einen Teil zurückschneiden, und einen anderen Teil stehen lassen, weil die jetzt blühen. Und das ist ein wahrer Insektenmagnet, der Rosmarin. Ja? Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden.
Ja.
Es kommt darauf an, wie groß dieser Strauch ist. Ist er noch jung, dann sollte sie ihn zurückschneiden. Ist er schon älter, dann ist er zum Teil ein wenig verholzt auch schon. Dann sollte sie vielleicht halbe-halbe machen.
Mhm. Halbe-halbe klingt doch
jetzt. Und den Rest nach der Blüte zurücknehmen, dann treibt der ja auch wieder aus. Es ist ja nicht so, dass der dann nicht mehr austreibt, sondern der treibt ja auch wieder aus.
Aber blüht der dann auch nochmal oder ist das dann rum für heuer?
Dann nimmer.
Mhm. Und soll man den jedes Jahr schneiden oder ein paar Jahre sich an der Blüte erfreuen und dann halt ein Jahr sagen, jetzt müssen wir drauf verzichten im Interesse des Rückschnitts?
Er wächst ja relativ langsam. Also wir haben im Schaugarten einen, der steht vielleicht 30 Jahren und der ist höchstens kniehoch. Ja? Mhm. Ab und zu mal zurückschneiden oder dieses halbe-halbe, dann kann ich beides vereinen, was für die Insekten lassen und was nutzen. Ja? Und so kann man ein bisschen jonglieren. Mhm. Also es gibt nie immer nur eine Möglichkeit, sondern immer, nochmal, es hängt stark von der Größe ab, ob Winterschäden waren und so weiter.
Mhm. Und fürs nächste Jahr merken wir uns, viele haben ja auch Rosmarin als Kübelpflanzen, die sie überwintern. Wann wäre die beste Zeit normalerweise dann Anfang März? Oder muss man sich da auch nach der Witterung dann richten?
Also wenn sie draußen überwintern, richten wir uns nach der Witterung.
Mhm.
Ja. Und wenn jemand das an euch geschützt, vielleicht im Treppenhaus oder hell, wo auch immer, dann muss natürlich jetzt auch langsam, dann hat er meistens eher weichere Triebe, vergeiltere Triebe, und die kann man schon noch rechtzeitig vom Austrieb dann zurückschneiden.
Mhm. Genau, und jetzt zu der Frage, die ich vorhin schon angekündigt habe. Dieser Spruch, also jetzt gerade, wenn es so schön ist, hat man natürlich Lust, dass man rausgeht und dass man schon überlegt, könnte man denn schon was säen, wie schaut es denn aus? Und vielleicht fällt dem einen oder anderen dieser alte Spruch ein, Märzenschein lässt nichts gedeihen. Und da fragt man sich natürlich schon, diese alten Weisheiten, stimmen die überhaupt noch heutzutage, wo ja inzwischen wirklich ein anderes Klima ist, wo es im März halt ja schon, wann hat es denn das früher gegeben, dass es da mal 18, 20 Grad schon erreicht hat?
Ja, aber es ist nicht beständig. Und das sagt dieser Wetterregel auch.
Mhm.
Weil es kommen Rückschläge. Wir wissen alle, dass es im grüne Ostern, ne? Und das kennen wir auch. Wie oft haben wir das gehabt, ja? Und also wir haben einfach noch nicht diese beständigen warmen Tage. Es, mhm. Wie gesagt, am Wochenende oder Anfang nächste Woche kommt ein Rückschlag, dann soll es wieder mal aufgehen. Es geht jetzt auf und ab, aber dieses Beständige haben wir nicht, ja. Und drum muss man jetzt nicht sich überstürzen.
Also säen, würden Sie sagen, besser noch ein bisschen abwarten?
Es hängt ja auch davon ab, inwieweit der Boden schon abgetrocknet ist. Wir haben heute, zum Glück haben wir die hohen Winterniederschläge, ja, dass der Bodenvorrat auch in der Tiefe wieder mit Wasser gesättigt ist. Aber der Boden muss abgetrocknet sein, das ist ganz wichtig. Dann mache ich es eher fest, als wenn heute der 22. Dritte ist oder anderes Jahr ist es. Ja. Also das machen wir, wir müssen es immer an der Phänologie. Deswegen gibt es ja diese phänologischen Kalender, ja, die dann sagen, wenn die Stachelbeere austreibt, dann kann ich das und jenes machen. Also da müssen wir uns nicht nach unserem Kalender richten oder weil heute Samstag ist und ich habe Zeit.
Ja, ja, das ist natürlich das Ausschlaggebende.
Natürlich.
Hilft ja nichts, wenn es wunderbar ginge, aber ich muss halt den ganzen Tag arbeiten und dann war ja Wochenende. Und dann wäre das Wetter passend, dann, aber natürlich.
Also wir können nachher noch ein paar Sachen ansprechen, was man jetzt noch gut machen kann und was man noch auch ein bisschen rauszögern kann. Wir können jetzt schon die ersten Aussaaten machen. Ich kann jetzt auch, wie gesagt, wenn der Boden abgetrocknet ist, ich habe ja vielleicht dann
Wichtigste.
Auch mein Beet vorbereitet, habe mal ein bisschen Kompost ausgebracht.
Ja, also über das Beet vorbereiten würde ich gerne noch ausführlicher reden.
Ja.
Worauf es da ankommt, nur mal so als Grobrichtung, also mit Säen kein Stress. Wir haben genügend andere Dinge zu tun, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Und im Hochbeet gelten da die gleichen Regeln oder ist da ein bisschen anders wieder wie im direkt gewachsenen Boden?
Im Hochbeet und auch im Frühbeetkasten, Gewächshaus, da haben wir ein geschütztes Milieu, ein geschütztes Umfeld. Da ist es wärmer, da gelten andere Regeln. Da kann ich viel mehr machen und da ist es ja auch so, dass man die auch abdecken kann.
Mhm.
Ne, manche haben Hauben oder Aufsätze, wo dann auch die Wärme gespeichert wird und wo dann auch nachts die kühlen Temperaturen, heute Nacht hat man wieder 3 Grad, nur plus. Und das jetzt in Würzburg, also ich rede jetzt nicht von im Bayerischen Wald, sondern es geht immer schon noch, es ist morgens lange kalt. Ja. Und das ist ja auch das, was vielleicht auch dazu führt, dass der warme Boden sorgt dafür, dass die Keimung und des Samens, dass das zügig und ohne zu stocken erfolgt. Ja? Und wenn es dann immer nass und kalt ist, dann stockt es wieder. Dann können natürlich auch wieder mehr Pilze angreifen, wenn so Stockungen da sind. Und das muss nicht sein.
Mhm, genau. Also besser einmal abwarten. Und wenn ein bisschen eine längere Wärmeperiode wieder ansteht, dann gehen wir es an. Weil Sie gerade übrigens sagen, Bayerischer Wald. Gestern habe ich einen Gast aus der Oberpfalz gehabt, eine Wildkräuterpädagogin. Und die hat gesagt, sie war jetzt erstaunt, wo sie nach München gefahren ist, dass da überall schon die Schlehen blühen. In der Oberpfalz bei ihr daheim, da blüht noch keine einzige Schlehe. Und Sie haben in Würzburg wahrscheinlich schon die nächste Stufe des Frühlings erreicht, oder?
Ja, wir haben nämlich, aktuell haben wir jetzt, wir machen gerade einen Gästeführerkurs, Gästeführer Ströbsterlebnis Bayern. Also da werden die Leute geschult, die also durch Ströbswiesen führen wollen, und die kommen auch aus ganz Bayern zum Teil. Und die sind auch erstaunt, wie weit es bei uns ist. Also das drum einfach auch, gerade vor allem auch für diese Regionen, einfach nur ein bisschen Piano.
Und haben Sie schon Kirschblüten aus reiner Neugierde gefragt?
Nein, Kirsche noch nicht, aber es geht jetzt an, also die Pflaumen, Zwetschgen, also die Geschichten sind jetzt am Aufplatzen, und auch Birnen.
Oh, Birnen. So ein bisschen bin ich immer hin und her gerissen. Ich freue mich immer, wenn ich höre, der Herr Siegler redet schon von den Birnenblüten, dann weiß ich, in Kürze wird es bei uns auch soweit sein.
Ja, also wie gesagt, man hat aber gemerkt, innerhalb von 14 Tagen, wie schnell das ging. Da war vor 14 Tagen, waren die noch absolut knospig, und jetzt spreizen sich dann diese Knospen, sind ausgetrieben, sind richtig dick, und die spreizen sich in dieses Büschel schon langsam auf, sind zwar noch nicht Farben, also die Blütenblätter sind noch nicht da, aber wenn es jetzt noch ein bisschen warm ist, geht das ratzfatz.
Dann geht's ratzfatz. Sie hören Habe die Ehre, und unser Gast heute ist der BR Heimatgartenexperte Hubert Siegler. Und von dem haben wir gerade schon gehört, bevor wir anfangen im Garten irgendwas zu säen, ist ganz wichtig, dass der Boden erst einmal gut abgetrocknet ist. Und wir sollten es am besten dann machen, wenn eine wärmere Phase bevorsteht, damit diese Samen auch zügig keimen können und nicht ewig da im kalten, nassen Boden erst einmal rumliegen. Aber Herr Siegler, vorbereiten können wir ja die Beete schon einmal, dann geht es nachher schneller. Und jetzt die Frage an den Experten, worauf kommt es denn an bei der richtigen Bodenvorbereitung?
Also wie gesagt, der Boden sollte abgetrocknet sein. Das merkt man auch, wenn die Gartengeräte, sammeln der Rechen, die Hacke, ja, wenn da der Boden nicht mehr dran klebt. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt ist es der Zeitpunkt auch, wo man den Kompost ausbringen. Wir haben alle, der gute Gärtner macht ja Kompostwirtschaft, und das ist ja das Gold des Gärtners. Und ich meine, der Kompost ist neben dem als Nährstofflieferant, aber auch für die Bodenverbesserung sehr wichtig. Ja. Also das in Kompost ausbringen, es gibt immer die Regel, 3 Liter, wenn ich jedes Jahr das mache, das ist 3 Liter pro Quadratmeter, das ist gar nicht viel, das sind 3 Millimeter. Es darf, also wenn ich das nicht jedes Jahr mache, dürfen es einmal 5 Liter sein. Das heißt, da guckt aber es gibt ja Leute, die machen richtige dicke Schichten. Also beim Kompost ausbringen muss der Boden noch durchscheinen. Und am besten, wenn man da das mal Gefühl ist, man nimmt mal einen Quadratmeter und tut halt oder nimmt 2 Quadratmeter, da kann man das besser machen. Da kann man 5 bis 6 Liter in ein Gefäß tun.
So einen kleinen Eimer. Einen kleinen
Eimerchen. Und dann kriegt man ein Gefühl. Ja? Es geht nicht darum, dass man jetzt 0, und was weiß ich, die letzten Kommazahlen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass man nicht zu viel, und vor allem, wenn man jedes Jahr dann auch zu viel ausbringt, ist das ja nicht zielführend.
Und aber soll man es dann aber mehrmals im Jahr wiederholen? Damit?
Nein, nur
am Anfang den Kompost ausbringen.
Und meistens ist es ja so, dass jetzt nach dem Winter der Kompost auch dann Kompostwirtschaft gemacht wird. Das heißt, man siebt den, man wirft den durch das Sieb, den fertigen Kompost, ja, und hat dann vielleicht noch eine zweite Miete, also macht Sinn, eine zweite Miete zu haben, wo dann die Sachen vom letzten Jahr sind, wo das auch die über Winter bestückt wurden mit Laub und Schnitt, Stängelschnitt und so weiter, ja. Und da kann man dann auch beim Kompost, beim Sieb durchfällt, diese groben Teile, die kann man da wieder drauf tun. Ne? Das ist ein Start. Man kann auch eine Schaufel oder 2 Schaufel alten Kompost wieder auf den unfertigen Kompost drauf tun.
Das schneller geht.
Das ist wie ein Starter, da sind ja tausende von Mikroorganismen dann drin. Ja? Und so, also Kompost ausbringen.
Und wann ist die beste Phase in der Vorbereitung, wo man den ausbringt? Fängt man damit an?
Damit fängt man an.
Ah, ja. Als allererstes, auch wenn man jetzt umgegraben hat, die Schollen liegen da, Kompost drauf.
Kompost drauf und dann einrichten.
Also für alle, die nicht einen Garten haben, in dem im ganzen Winter kein Unkraut gewachsen ist. Unkraut muss man schon vorher raus.
Ja, wir müssen vielleicht auch noch, schauen Sie, es gibt auch noch Leute wie mich, die haben sogar noch Zuckerhut draußen im Garten stehen.
Ja, echt?
Ja,
jetzt
der
noch,
hat überwintert.
Aha, blüht noch nicht.
Wissen Sie, ich hatte welche, das waren die kleineren, dachte ich, auch wenn der Frost kommt, wir hatten in Würzburg ja auch minus 10 Grad im Januar, dachte ich, gut, wenn die kaputt gehen, ist nicht schlimm. Und siehe da, die sind nicht kaputt gegangen.
Echt? Die haben minus 10 überstanden?
Ja, ohne. Wow. Ja, und,
aber mit Vlies, oder?
Ich hatte nur zeitweise Vlies bzw. andere Abdeckung, Folie drüber. Na, okay. Aber gut, die sind durchgekommen. Also
toll.
Wir müssen die letzten, ich habe nur den letzten Pastinaken und wie gesagt, also manche.
Also die letzten Ernten noch einbringen, das Unkraut entfernen, ja, dann geht's los.
Es macht ja Sinn, weil auch der Feldsalat und so weiter, die fangen jetzt sehr schnell an zu blühen. Mhm. Ne? Oder die anderen Sachen schießen dann. Ne? Pastinaken würden schießen, dann Samen bilden. Übrigens, sie können ruhig einmal ein, zwei dann stehen lassen. Samenbildung an diesen Dolden, da gehen dann auch wieder Insekten dran. Und wenn samenfeste Sorten sind, können sie auch ihr Saatgut gewinnen.
Ja, also, spannend.
Also wir können unwahrscheinlich viel tun. Also gut.
Aber jetzt müssen wir vorbereiten, ja. Herr Sigler.
Jetzt tun wir vorbereiten und tun den Kompost ausbringen und dann rächen wir eben. Der Rechen ist jetzt und die Hacke sind jetzt die wichtigen Elemente. Wir graben nichts mehr um. Ja. Und wie gesagt, Unkraut raus, gucken, ob Schneckeneier da sind, gerade auch dort.
Oder kleine Schnecken schon.
Kleine, genau, kleine Schnecken, genau
dort. Die winzigen
dort.
Schwarzen, die man kaum findet, die aber sehr hungrig sind.
Die finden wir jetzt an den überwinterten Sachen. Mhm. Da gehen sie ran, die haben ja nichts anderes. Also es ist richtiges Anlocken und wenn ich das konsequent mache, auch wenn man das immer wieder sagen muss, aber wenn ich immer am Ball bleibe, kriege ich nicht diese extreme Plage. Ganz weder vom Unkraut noch von der Schnecke. Mhm. Ja.
Und das war die wichtigste Regel, die ich von der Frau Schäher-Helger seinerzeit gelernt habe. Man kann schon Unkraut haben, aber es darf niemals blühen.
Es darf und nicht überbordend sein, weil ich meine, Unkraut.
Samen bilden darf es nicht, blühen darf es natürlich schon, aber man muss unbedingt die Samenbildung verhindern, dann hat man ganz viel gewonnen. Und seit ich das mache, ist wirklich viel, viel besser geworden.
Ja, und auch die Wurzelunkräuter, ne? Dass man die jetzt vorfällt, jetzt sind sie noch klein, jetzt, ne? Und jetzt im Boden, dadurch, dass es im Boden feucht ist, geht das auch viel besser rauszunehmen. Ja? Also dann haben wir den Boden vorbereitet. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass ich die Fruchtfolge einhalte.
Ja.
Wenn ich Beete einteile, dort, wo ich im letzten Jahr gewisse Gemüsesachen hatte, da darf ich dieselben Gemüsearten nicht mehr auf das Beet pflanzen, sondern am besten ist, man hat vielleicht mehrere Beete und wechselt die so quasi durch. Man schiebt eins, Beet 1 nach 2 und 2 nach 3. Das kann man dann ganz gut machen, sofern diese neu bestückten Beete die Pflanzen aus einer anderen Familie kommen.
Jetzt eine Frage, wenn jemand einen sehr schweren Boden hat. Sie haben jetzt gesagt, anrechnen, das geht oft gar nicht, weil aus meiner Erfahrung, wenn es wirklich ein lehmiger Boden ist, also ich, ganz ehrlich, ich bin dann schon immer eine derjenigen, die dann so ein bisschen reinhackt, aber jetzt sagen Sie, das soll man eigentlich gar nicht.
Ja,
gell?
Der hätte, oder wenn es heuer...
Hätte umgraben sollen, gell?
Der hätte umgraben sollen. Spätes Umgraben, also gerade, wenn das einer gemacht hat, noch im Dezember, und wir hatten ja im Januar den Frost, manchmal auch Barfrost, der Boden wird über Winter durch den Frost schon ein bisschen gelockert. Ne? Und was man aber auch machen kann, wenn ich richtig schweren Barz habe, ja, immer Gründüngung einarbeiten, Erntrückstände und Sand ausbringen. Ja, da darf man auch einmal ein paar Eimer Sand auf seinen Gartenflächen ausbringen, weil der Sand doch das Gefüge lockert.
Da schreibt uns die Heidi Wagner aus Plattling, dass sie eine Thujenhecke hat und zwar schon seit 30 Jahren und die pflegt sie seit 30 Jahren immer gleich. Und jetzt in den letzten Jahren, schreibt sie uns, wird die immer kahler. Und jetzt würde sie gern von Ihnen wissen, Herr Sigler, kann es einfach am Alter liegen? Weil sie schreibt, die Thujenhecke wird immer gleich gepflegt und das mit der Kahlheit tritt eben erst jetzt auf. Was ist denn Ihre Erklärung?
Natürlich spielt das Alter eine Rolle, keine Frage. Aber wir merken ganz stark, dass die Tuya so ein bisschen der Verlierer des Klimawandels ist. In diesen langen Trockenphasen im Sommer die Hitze, das ist für die Tuya eigentlich nicht gut. Oft natürlich sind ja die Tuyen auch noch an ungünstigen Stellen. Die sind ja oft an Wegen oder ja, an gepflasterten oder auch betonierten Wegen in der Nähe. Also die haben es vom ganzen Standard oft schlecht. Und dann die Hitze noch und so weiter und so fort. Also die Tuya ist schwierig. Würde ich sehen, je nachdem, wie groß die ist, erst mal gucken, solange es geht, die halten. Aber ansonsten dann raus damit, weil das wird in Zukunft immer mehr negativ.
Wird nicht besser werden, ja. Gell, über die Jahre. Und wenn schon mal Schäden sind, bis sie sich davon erholen würde, sind wahrscheinlich schon wieder neue entstanden.
Es kommen auch viel mehr Schaderiche. Also die Tuya ist nicht so, dass die gar nicht, also wenn die mal schwächelt, na, dann geht es richtig los, dann gibt es pilzliche Schaderiche und auch tierische, die dann also in so eine Art Holzbohrer, Holzkäfer und so weiter. Also da kommen dann ganz viel dazu und dann sieht es schlecht aus. Also das
und
muss man
im Gesamt. Was ist so allgemein die Lebenserwartung von der Tuyenhecke? Kann man das verallgemeinern?
Ist vor allem je nach Pflege, je nach Standort. Ich sage mal, in Südbayern, wo es mehr feucht ist, hat sie natürlich bessere Chancen als jetzt im trockenen Franken oder in der trockenen Oberpfalz. Die ist ja inzwischen auch mehr trocken geworden.
Also Trockenheit ist ein Problem für Tuyen.
Ja.
Dann schon ungünstiger Standort. Ja. Und all das potenziert sich, je älter die Hecke wird.
Ja.
Weil, wie bei uns Menschen auch, unser Immunsystem wird schwächer mit den Jahren und so wird es dann bei der Hecke auch sein. Können Sie eine Alternative empfehlen, wenn man eben einen nicht ganz einfachen Standort hat? Was wäre da als Hecke statt der Tuya geeignet, die ähnlich blickdicht dann wird?
Ja, wenn ich eine tolle Abgrenzung will, wo es richtig blickdicht sein soll, dann wäre vielleicht die Eibe. Die ist also da absolut robuster. Dann, wenn es die Hainbuche wär gut.
Also wenn wir bei der gleichen Farbe bleiben wollen, im Groben, dann Eibe, also im Grün weiter. Und wenn wir mit verschiedenen Farben Freude haben wollen, wäre die Hainbuche vielleicht
die Hainbuche fällt Ahorn und auch der Liguster. Also der Liguster
ist immer grün?
Ist, ja, und den sollte man nicht unterschätzen. Der hat immer ein schlechtes Image, aber er hat Blüten für die Insekten und er hat Früchte, die Vögel. Also und den kann man gut formschneiden. Also der Liguster ist auf jeden Fall in Erwägung zu ziehen. Das hängt auch immer davon ab, wie groß ist das. Sind das 10 Meter am Stück oder sind es nur kleinere Flächen? Und was wir uns wünschen, wären eigentlich gemischte Blütenhecken. Also sowas, wo dann auch einmal ein Spirea dabei ist, eine Kornelkirsche, ein Bauernjasmin, also der Philadelphus, die Blutjohannisbeere, eine Weigelie. Dann darf auch mal ein Kirschlorbeer dabei sein. Ja?
Einer.
Ja, Kirschlorbeer kann man einstreuen. Diese ganze, viele hätten jetzt erwartet, dass ich zum Kirschlorbeer rate, als immergrüne dichte Hecke. Und da muss man halt auch sehen, dass der Kirschlorbeer, gerade im Winter, und wir haben einfach extremere Winter, dass der in vielen Jahren leidet, wenn wir dann Kahlfröste haben. Dann verdunsten die Blätter und er vertrocknet richtig. Das haben viele schon erlebt.
Nicht nachholen, ja, genau.
Ja, und dann sieht er auch unschön aus und ist das Geschrei auch groß. Also der Kirschlorbeer, ich meine, der hat auch seine Blüten und hat auch seine Früchte. Der wird halt, ist deshalb so in Verruf gekommen, weil er so viel gepflanzt wird und so massiv gepflanzt und weil das halt eintönig aussieht.
Und der ökologische Wert jetzt von Kirschlorbeer hält sich auch stark in Grenzen.
Hält sich in Grenzen. Aber noch einmal, er hat Blüten, er hat natürlich dann auch Beeren. Ja? Was man ein wenig aufpassen muss, je nach Sorte sammelt er sich auch sehr stark aus. Das ist ein bisschen auch eine Kritik. Ja? Auch, man will ja dieses Invasive nicht haben. Ne?
Genau. Ja? Jetzt vielleicht zur nächsten Frage, die kommt aus Bissenhofen. Der Helmut Sachse schreibt uns, dass er mit seinem Gewächshaus sehr glücklich ist. In meinem sehr nützlichen Gewächshaus, schreibt er, da gibt es aber Stellen, gerade da, wo es vorübergehend nicht genutzt wird, da bildet sich ein moosartiger Grünbelag. Und er würde gerne von Ihnen wissen, Herr Siegler, was ist denn das überhaupt und was kann man vielleicht dagegen unternehmen?
das sind eigentlich nicht Algen. Ja? Und ich meine, das ist ein Zeichen, dass der Boden umsetzt, belebt ist. Ich würde diese Sachen, also wenn es, manchmal kann man die, wenn die eintrocknen, so richtig mit den Fingern wegziehen. Ja? Mhm. Und er kann diese Sachen natürlich kann er auf dem Kompost tun, aber er kann es auch eingraben. Also gerade, oder wenn ich ein Pflanzloch mache, kann man diesen, ja, diesen kleinen, das sind ja oft kleine Flächen, das kann man dann ins Pflanzloch mit reintun, dann wird das weiter umgesetzt.
Kann sich das auch auf den baulichen Teilen bilden? Er schreibt leider nicht, ob es auf der Erde ist oder an den Wänden.
Ja, an den Wänden haben wir Grünbelachalgen auch, ja.
Da die kann man halt,
ich meine, das Gewächshaus
oder?
Sollte man sowieso einmal im Winter, aber der Ausgangs des Winters, sollte man das säubern, die Scheiben putzen, ja, Frühjahrsputz.
Und damit das Licht reinkommt.
Damit das Licht wieder schön reinkommt, genau.
Genau, okay, und dann hätten wir noch eine letzte Frage, weil wir gehen schon ganz arg auf die 11 Uhr Nachrichten zu. Die Rosmarie Zischek aus Altötting wird gern wissen, ob sie ihre Blutpflaume auch noch zurückschneiden kann, wenn die schon blüht, weil sie wartet noch auf den Gärtner, dass er kommt für die Baumpflege.
Ja, die Kirschpflaume ist robust und ich meine, das macht Sinn, vor allem wenn es ein größerer Baum ist. Sicher nehmen wir einen Teil Blüten weg, ja, aber die Abfolge der Blüte ist ja so schnell. Und wichtig ist, dass gerade wenn es ein größerer Baum ist, dass man ihn zurückschneidet, damit er nicht von unten verkahlt und nur in die Höhe wächst, sondern dass er von unten wieder kommt. Also sollte sie es machen. Vielleicht kann man das nächste Jahr einen Kompromiss machen oder ein bisschen früher dran denken. Ja, aber ich weiß, also die Handwerker sind momentan, die
sehr
kommen nicht.
Gefragt.
Und vor allem, weil wir ja vor 4 Wochen noch fast Winter hatten.
Ja. Genau, jetzt staut sich die ganze Arbeit. Ja. Und Kirschpflaume und Blutpflaume ist dasselbe, gell?
Die Kirschpflaume und die Blutpflaume sind nicht ganz dasselbe, es ist eine Abart.
Aber davon. Es gilt dasselbe, weil sie schreibt Blutpflaume.
Blutpflaume, ja.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir unsere letzte Musik. Das ist nämlich der Kräutermarsch von der Kräuterklarinettenmusik. Und dann sind die 11 Uhr Nachrichten. Und nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit unserer Gartensprechstunde. Da geht es ums Rosenschneiden.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde. Und wenn die Forsythien blühen, heißt es ja immer, da ist die beste Zeit zum Rosenschneiden. Was da die wichtigsten Regeln sind für den Rosenschnitt, was wir unseren Rosen sonst noch Gutes tun können um diese Zeit, darum geht's gleich bei unserem BR Heimatgartenexperten, dem Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau kommt er. Der Frühling ist natürlich für uns Hobbygärtner der beste Zeitpunkt für die guten Vorsätze. Und da gibt's ja immer mehr unter uns, die sich vornehmen, dass sie in der neuen Gartensaison keine Chemie mehr im Garten einsetzen möchten. Jetzt ist es natürlich umso leichter, diesen guten Vorsatz durchzuhalten, je gesünder und widerstandsfähiger unsere Pflanzen sind. Und jetzt, wenn wir mal die Rosen nehmen, was ist denn das Wichtigste für die Widerstandsfähigkeit von den Rosen, Herr Ziegler?
Also das Wichtigste ist mal die Sorte. Ja? Mhm. Wir haben momentan eine riesengroße Palette an sogenannten ADR-Rosen. Das ist die Allgemeine Deutsche Rosenprüfung, die an vielen Standorten über mehrere Jahre durchgeführt wird. Und was da durchkommt, ja, das ist wirklich safe. Ja, das ist wieder der Rosen-TÜV. Ja. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ich mit einer gescheiten Sorte, das ist das eine, am richtigen Standort, ich kann eine Rose nicht in Schatten pflanzen oder, ne, sondern die braucht ihre Sonne, sie braucht übrigens, eigentlich will sie einen humosen, mittelstarken Boden haben, eher auch, kann auch sogar einen etwas lehmigen Boden sogar vertragen, weil der hält Wasser und Nährstoffe, ja. Das ist bei mir der Fall. Ich habe einen relativ schweren Boden dort, wo meine Rosen stehen. Und ich muss ehrlich sagen, die stehen jetzt über 20 Jahren mit der richtigen Sorte. Ich habe die nie gedüngt, nie gewässert, auch im trockenen Würzburg nie.
Aha.
Nie, ja. Und sie kriechen ein bisschen Kompost im Frühjahr, sind wir wieder dort, ne, diese 3 bis 5 Liter pro Quadratmeter, das reicht vollkommen aus. Und dadurch sind die richtig Standort, bewährt, robust, die sind richtig, ja, strong da, ne, und
aber haben auch keine Schädlinge, keine Pilzkrankheiten auf den Blättern?
Nein.
Oder Nehmen Sie das auch in einem gewissen Maße, kann man es ja auch vielleicht in Kauf nehmen, dass man sagt,
das
es
muss
nicht ausschauen wie aus dem Hochglanzkatalog.
Natürlich, das kann man natürlich in gewissen Weise auch noch tolerieren, ja, aber es ist kein Sternenrosstau, es ist meistens auch höchstens ganz minimaler echter Mehltau, ja, und Rost kommt meistens immer ganz spät. Gut, da spielt der trockene Standort Würzburg natürlich eine positive Rolle. Ja.
Und wir alle, die wir dort leben, wo es mehr regnet, müssen vielleicht ein bisschen mehr auf den Schnitt achten.
Und genau, der Schnitt zielt darauf ab, dass wir eine gute Durchlüftung von Sträuchern haben, mit Strauchrosen, ne, oder auch Kletterrosen und so weiter. Und je weniger wenn viel Licht und Luft in die Gehölze kommen, desto besser trocknen sie ab, desto besser härten sie ab, die Triebe und die Blätter, und dann sind sie widerstandsfähiger.
Ja. Und desto weniger anfällig für Pilzkrankheiten, weil die Pilze Feuchtigkeit brauchen, oder?
Genau. Das ist oftmals, das können 10 Minuten länger, Blattnässe können entscheidend sein, ob eine Infektion gesetzt wird oder nicht, ja. Und auch natürlich, was wir natürlich beim Schnitt natürlich auch immer entfernen, das hat oberste Priorität, das sind kranke Teile. Also wenn man sieht, dass an den Rosentrieben Flecken sind, die sollen sowieso raus, vertrocknetes, dürres sowieso raus, ja. Und auch, dass ich einen sauberen Schnitt mache. Also dass auch die Schnittstellen, meistens gehen wir ja vielfach bei Strauchrosen, gehen wir ja unten an den Stock, direkt über den Boden, nehmen alte raus. Da kann ich auch die Heckenschere nehmen. Mhm. Ja, und das, also der Schnitt muss gerade sein, dass ich, also ein ausgefranster Schnitt, das hatten wir ja vorhin schon mal.
Wie bei den Obstbäumen, genau,
das
ist immer
sorgt
schlecht.
Der kann nicht gut verwachsen.
Verheilen.
So. Und das andere ist eben, Beetrosen, Edelrosen, die schneiden wir ja sehr stark zurück. Es ist wahrscheinlich schon zu spät, vielleicht in Südbayern noch nicht, ja. Zur Zeit der Forsythienblüte. Und das ging auch ratzfatz, gingen die Rosen stark im Austrieb, aber man sieht, man muss es machen, ja, und es nutzt nichts, dann ist man halt eine Woche zu spät dran, aber man muss es machen, damit die wieder gut aufbauen und damit sie auch standfeste Triebe haben, sonst habe ich so viele dünne Triebe, lapprige Triebe, ja, und dann knicken die auseinander, also das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass ich gerade Beetrosen, Edelrosen auf diese 3 bis 5 Augen zurücknehme. Und natürlich krankes dazu.
Was ist das so Kniehöhe ungefähr, oder muss man die durchzählen?
Ja, das sieht man jetzt doch sehr schön, wo dann die Knospen stehen. Immer auf ein Auge, das nach außen geht. Das ist wichtig, ja,
das ist wichtig,
dass der Neutrieb nach außen wächst und dadurch der Strauch geöffnet wird. Ne? Wenn der Neutrieb nach innen geht, Knospen nach innen, dann wird der Strauch dicht.
Genau, dann bewirkt man genau das Gegenteil, was wir eigentlich bewirken wollten mit unserem Schnitt.
Ja.
Und dann haben Sie gesagt, eigentlich nur Kompost reicht. Ja. Man muss nicht irgendwie einen speziellen Rosendünger kaufen.
Zumindest, ja, Frau Schowalde, zumindest so, wenn ich einen guten Boden habe. Ja? Oder in meinem Fall der schwere Boden, der ja Nährstoffe speichert. Man im Boden setzt sich ja immer auch Nährstoffe um. Es ist ja nicht so, dass das ein totes Milieu ist, sondern da werden immer Nährstoffe freigesetzt. Aber da einen schwerer Boden, da kann halt so mehr speichern an Wasser und Nährstoffen. Wenn ich aber einen leichten Boden habe, dann muss ich entweder über die organische Düngung, die ja auch wieder für das Bodenleben gut ist, sorgen. Und es darf auch immer mineralischer sein. Ja.
Und wann ist die beste Zeit, jetzt sagen wir mal, wenn es relativ sandig ist, reicht es dann auch einmal in der Saison oder muss man da öfter?
Nein, also im Frühjahr auf jeden Fall mit organischer Düngung, ne, das kann man jetzt gut machen. Jetzt ist der Boden auch warm, der Dünger wird umgesetzt, es ist feucht, ja. Also das ist jetzt eine gute Zeit, Kompost oder andere organische Dünger auszubringen. Und dann im Laufe des Sommers noch einmal kann man auch noch mal mineralisch leicht nachdüngen. Man kann es auch ins Gießwasser geben, mal eine Handvoll Dünger, mineralischer Dünger ins Gießwasser auflösen und dann gießen, dann kommt das sofort der Wurzel und dem Strauch zugute.
Stichwort sofort ist der wesentliche Unterschied wahrscheinlich zwischen dem mineralischen und dem zum Beispiel dem Kompost. Je dringender es ist, je schneller die Hilfe kommen muss, desto günstiger ist wahrscheinlich, wenn man sowas Schnellwirkendes dann, ja, wie zum Beispiel Flüssigdünger, geht ja ganz schnell.
Ja.
Und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann kann der Boden das auf biologische Art und Weise selber liefern, so wie Sie es beschrieben haben.
Ja, die organische Dünger, noch einmal, das ist einfach, das muss ich wissen, dass die einfach längere Zeit brauchen, bis sie sich umsetzen, Feuchtigkeit, die brauchen Anlauf. Ja?
Genau.
Und da ist jetzt eine gute Zeit. Der Boden ist schon ein wenig warm genug, dass die Mikroorganismen arbeiten, aber noch nicht so warm wie im Sommer, wo die dann auch auf Hochtouren arbeiten und dann so viele Nährstoffe zur Verfügung stehen, dass die Effenwelt sogar ausgewaschen werden. Also das ist jetzt absolut gut, organische Dünger auszubringen, weil die jetzt langsam sich freisetzen und dann, wenn das Hauptwachstum einsetzt, auch für Gehölze, vor allem dann im Mai, dann sind diese Dünger oder sind die Nährstoffe aus den Düngern freigesetzt.
Und dasselbe, was jetzt vom Schnitt für die Rosen gesagt haben, also das Auslichten, das Luft und Licht muss reinkommen, gilt auch für die Beerensträucher, oder?
Ja, weil ich sage mal, gerade bei Strauchrosen, die Strauchrose sieht fast so aus wie eine Johannisbeere. Gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber vom Schema das Gleiche, da gilt auch Auslichten. Altes raus, ja, standfeste Triebe zu haben und ein Gleichgewicht zwischen Jungtrieben und, sagen wir, 3 bis 4 Jahre alte Triebe. Die bei Johannisbeerstachelbeer erkenne ich die, dass dann sind das die dickeren, die auch dunkelbraun sind, ne? Während die jungen Triebe sind noch etwas heller im Holz. Mhm. Also da kann man sich ganz gut orientieren. Ne?
Und gerade die Stachelbeere, die neigt ja auch so ein bisschen zum Mehltau. Da empfehlen manche, dass man so Pflanzenstärkungsbrühen macht, wie mit aus Schachtelhalm zum Beispiel. Was halten Sie von solchen Tipps?
Naja, aber erst einmal muss ich die Mehltautriebe wegschneiden. Die kenne ich auch. Die sind meistens an der Spitze und das sind diese kahlen, also diese Triebe, sind auch etwas verbräunt bis grau. Also das ist auf jeden Fall über den Schnitt wegzunehmen. Ja? Mhm. Und dann kann man, es gibt verschiedene Hausmittel, oder auch sogenannte Grundstoffe wie Natron, solche Sachen kann man machen. Oder auch Stärkungsmittel, Schachtelhalme, solche Sachen, um die Pflanze zu stärken und dass er besseres Abwehrverhalten hat. Aber entscheidend ist, wenn ich das jedes Jahr habe bei der Stachelbeere, dann habe ich eine falsche Sorte. Ja?
Mhm.
Und es gibt Sorten, die tolerant sind, die Mehltau zwar leicht haben können, je nach Standort, je nach Witterung, je nach Alter des Strauches, je nach Pflege, aber die eigentlich von Haus aus eine gute Robustheit mitbringen, um den Schaderiecher abzuwehren. Und dann in Verbindung mit Schnitt und einer ausgewogenen Düngung, ja, dann funktioniert es auch.
Jawohl. Und wenn es wirklich über Jahre nicht funktioniert, so wie, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, wirklich einfach mal einen Cut im wahrsten Sinne machen.
Ja.
Raus damit und eine neue Sorte probieren.
Und es ist ja auch so, man ärgert sich ja auch, ja, weil man jedes Jahr das dann hat. Und wenn, dann muss man sagen, okay, dann muss ich diesen Cut machen. Mhm. Und die Sortenwahl oder auch, ist ja bei Gemüse auch, bei Obst, also und auch Zierpflanzen, es ändert ständig was. Eine neue Sorte auf den Markt zu bringen, macht nur Sinn, wenn sie Vorteile hat gegenüber dem bisherigen Sortiment.
Mhm.
Ja? Und das können in dem Fall auch robuste Sorten sein. Wie es vorhin ja auch bei der ADR-Rosen. Ja, der hat gerade in den letzten 10, 20 Jahren sind da so viele Sorten auf den Markt gekommen, die einfach ihre Vorzüge haben. Und warum sollte man das nicht nutzen?
Die ganze Mühe, die die Züchter reingesteckt haben.
Ja, natürlich.
Ja, genau.
Aber noch einmal, die
davon
haben,
profitieren.
Ja, die haben auch sich bewusst überlegt, welche Sorten kann ich nehmen. Mhm. Die haben auch diesen ökologischen Gedanken. Ja, lieber eine Sorte, die zwar dann auch etwas teurer ist, aber dafür spare ich mir ganz viel Mittelchen. Und diese wirksamen Mittel, die wir früher hatten, die haben wir nicht mehr.
Ja, aus gutem Grund natürlich.
Ja, natürlich aus gutem Grund, ja.
Genau, aber wie gesagt, es haben sich jetzt wirklich viele Menschen Gedanken und Mühe gemacht, dass sie resistente Sorten züchten. Und wenn man das schon hat, dann soll man es ja eigentlich auch unbedingt nutzen. Und dann haben wir alle mehr Freude. Und da schreibt uns die Margit Stiller aus Bad Grönenbach, was sie am besten mit ihren Beeten machen soll, wenn sie eigentlich nur nach den eisheiligen Tomaten draufpflanzen will, Herr Siegler. Was empfehlen Sie da? Soll die jetzt auch dann schon vorbereiten, so wie wir es vorhin erklärt haben? Oder was, wie geht sie da am besten vor?
Ja, vorbereiten kann sie sich schon. Also auch, sagen wir, glatt rechnen, dann ist es nämlich auch so, dass durch das Rechnen ist die Oberfläche krümelig, ja, und es verdunstet aus dem Boden zu wenig. Wir wissen ja alle nicht, ja, wir wollen ja unseren Wasservorrat im Boden, solange es geht, halten. Mhm. Und sie kann auch ein bisschen Kompost schon durchaus damit einbringen, das kann sie dem machen, aber ansonsten nur natürlich nichts düngen, ne? Dann nicht. Und ansonsten warten, ja, und dann würde ich auch erst zum Pflanzen dann meinen Dünger geben.
Mhm. Aber dann begrünt er sich erstmal selber, der Boden, oder?
Eigentlich nicht. Ich meine, es wächst ein bisschen was an Unkraut, das zupft man ja wieder, aber ansonsten, wenn jetzt einmal glatt ist und wenn er, ja, da passiert nicht viel. Mhm. Ja.
Okay, also da gibt es ja viele Leute, die vielleicht nur Fruchtgemüse haben wollen, also Tomaten, Gurken, Bohnen, für die gilt eigentlich ziemlich alle dasselbe, aber bei Bohnen weiß ich, da raten sie ja auch zum Vorziehen, gell? Nicht nur bei Tomaten, wie es die meisten Menschen machen.
Ja, viele haben Probleme mit der Bohnen, also Buschbohnen und Stangenbohnen, dass die nicht richtig keimen oder die Saatgut nicht aufgeht. Ja, also das gibt es immer mal Probleme. Das kennen wir von Petersilie auch, dass auf gewissen Beeten Petersilie nicht aufgeht. Also Bodenmüdigkeit und solche Geschichten spielen eine Rolle. Und da, jetzt zu den Bohnen, gibt es den Kniff, dass man da Blumentöpfchen nimmt und dann 3, 4, 5 Samen reingibt und die dann vorzieht. Aber das ist es jetzt noch zu früh.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Natürlich, wann ist es da die richtige Zeit?
Das reicht so Mitte April, 20. April reicht es, ja. Und je nachdem, wo ich die auch ausstelle, habe ich vielleicht ein Frühbeet oder ein Gewächshaus, wo ich das abdecken kann, wo dann auch Wärme da ist. Ansonsten halt an einem warmen, sonnigen Standort im Haus, am Haus, ja.
Und Haus ist halt immer ein bisschen das Problem mit dem Licht, gell? Das ist ja bei den Tomaten auch, die wir jetzt vorziehen.
Ja.
Also tendenziell haben die Pflanzen drinnen eigentlich immer zu wenig Licht, oder?
Das ist meistens so, ja. Also gerade wenn man es an der Fensterbank vorzieht und ich meine, viele haben es sogar in der Küche stehen. Sie hatten es nicht im Wohnzimmer stehen, ne? Aber in der Küche. Und die Küche ist nicht immer in der Südseite und da kann es schon sein, dass das Licht nicht ganz so optimal ist. Aber bei Tomaten haben wir ja zum Glück die Möglichkeit, wenn man sie pikieren müssen, und die müssen wir ja pikieren, dass wir die tiefer setzen können, ja.
Gehen wir mal da rein auch. Also wann ist der beste Zeitpunkt, die Tomaten auszusäen?
Manche haben es schon gemacht, Anfang März, ja, Mitte März, spätestens aber jetzt. Ja.
Okay, also wer noch nicht hat, ja, gleich loslegen.
Das ist eine Sache, die pressiert.
Genau, jetzt haben wir in der Kategorie alt.
So, und wie gesagt, diejenigen, die schon Anfang März ausgesät haben, die müssen jetzt pikieren, weil die sonst zu lang werden. Tiefer setzen. Es müssen keine so große Töpfchen sein, die 9er-Töpfe, 10er-Töpfe, ja, die reichen da vollkommen aus. Und dann, wenn die dann weiter wachsen, das mache ich auch so, dann tue ich die im Laufe des April nochmal umsetzen in einen größeren Topf. Mhm. Und bis, sagen wir, wenn jetzt die Pikierten, die bleiben jetzt erst nochmal drin geschützt, ja. Aber wenn wir haben tagsüber diese 15, 18 Grad, ja, kann man die dann, wenn sie mal gut eingewachsen sind, auch schon mal rausstellen, nachts wieder rein. Am besten in der Kiste ist es ein Aufwasch, ja, um sie langsam abzuhärten. Aber bitte am Anfang alles, und das gilt auch für Kübelpflanzen, die wir jetzt aus dem Winterquartier holen, nicht gleich in die Sonne stellen, sondern immer erst in Schatten, dass sich das langsam, dass sich das Licht oder dass es nicht dieses grelle UV auf die Blätter wirkt, sondern dass sich die langsam akklimatisieren können. Und dann später mit der Zeit, auch wenn es bewölkte Phasen sind, wenn es mal regnerisch ist, und warm ist, dann kann man die dann auch, dann kann ich es aus dem schattigen Bereich wegziehen in den sonnigen Bereich.
Wir hätten ja die meiste Lust immer, also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber wenn es ein schöner, warmer, sonniger Tag ist, dann habe ich die meiste Lust, dass ich meine Kübelpflanze raus tue. Und dann denke ich mir jedes Mal, nein, der Herr Segler hat gesagt, und ich, theoretisch verstehe ich es ja, das wäre jetzt gerade der falsche Tag. Eigentlich ist der bewölkte Tag, vielleicht sogar ein bisschen der regnerische Tag der bessere. Aber da hat man nicht so viel Lust, weil man ein bisschen von sich selber ausgeht. Ich will raus, die Pflanzen will raus. Aber es ist genau verkehrt, gell?
Ja, oder die schattigen Bereiche nutzen. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt mit Ärmel losgehe und ich habe den ganzen Winter war die Haut der Sonne nicht ausgesetzt, dann muss ich mitrechnen, dass ich einen Sonnenbrand kriege.
Und stellen Sie alles schon raus jetzt oder wirklich nur jetzt die Mediterranen erstmal?
Ja, also wenn man nachts wieder reinräumt, kann ich eigentlich alles schon rausstellen. Mhm. Ja? Zumindest wenn es mindestens wie jetzt so tagsüber 12, 15 Grad hat, ja. Da ist es okay. Nur nachts muss ich rein. Wenn ich aber jetzt nächste Phasen wieder mal Tageshöchsttemperaturen von 6 bis 8 Grad hat, dann kann ich sie auch mal zwei Tage wieder drinnen stehen lassen. Mhm. Aber dann wieder langsam akklimatisieren.
Aber so die üblichen, sage ich jetzt mal, wie Oleander und Oliven und Zitrusbäumchen und so.
Auf jeden Fall.
Jetzt raus. Ja. Da, wenn es auch mal wieder unter Null geht, was ja sicher sein wird bis Mitte Mai, das stecken die dann schon gut weg, oder?
Wir haben ja immer noch unser Vlies.
Ja.
Oder wir können das dann auch nachts an die Hauswand drücken, wo dann ein bisschen Wärme nachgeliefert wird. Ja, also das müssen wir natürlich beachten. Aber ganz wichtig ist natürlich jetzt, wenn Sie gerade Kübel pflanzen, wenn die lange geile Triebe haben, zurückschneiden und auf Läuse gucken, weil die an den jungen Trieben oder auch Milben oder Schildläuse, weil die meistens, gerade vor allem die Blattläuse und Spinnmilben, an den jungen Trieben sich aufhalten. Mhm. Am feinen Gewebe saugen die natürlich auch lieber als am zähen alten Blatt.
Und also das heißt, jetzt rückschneiden?
Ja.
Wie Sie jetzt sagen, auf alle Fälle alles, was irgendwie so dünn und kränklich ausschaut oder gar Läuse hat. Mhm. Was gibt es sonst für Regeln beim Rückschnitt von Zitrus und Oleander und so?
Naja, nicht zu massiv zurückschneiden, auslichten. Und was aber auch dazu kommt, nicht nur rausstellen und schneiden, sondern auch umtopfen, düngen. Da kann ich organisch auch wieder düngen, da kann ich auch ein bisschen mineralisch, kann auch mischen. Ja. Also das ist natürlich jetzt auch angesagt.
Und soll man da, wenn Sie sagen organisch, also Kompost, soll man den in die Pflanzerde einarbeiten oder ist es auch wie draußen oben drüber streuseln, wie Sie
sagen? Kann man oben drüber streuseln.
Mhm, ja. Die gleichen Regeln.
Meistens ist es ja so, wenn ich es gibt ja Substrate, die zusammensacken, je nach Substratbestandteile. Wenn ich in einem Kübelpflanzen, wie der Name ja schon sagt, Kübelpflanzen-Substrat, da sind strukturstabile Bestandteile drin, Blähton, Bims und andere Sachen, ne? Die eben nicht zusammensacken. Wenn ich aber ein sehr organisches Material habe, das baut sich natürlich um und sackt dann auch zusammen, dann muss ich sowieso auffüllen. Mhm. Und dann kann ich dass ich auffüllen muss, kann ich meinen Kompost mit dem Auffüllsubstrat mischen. Ist es nicht zusammengesackt, dann kann ich den Kompost oben drauf tun. Und da wäscht sich das auch dann Nährstoffe ein. Und was wir aber auch noch jetzt spontan, was wir ansprechen müssen, schauen Sie nach, ob nicht Engerlinge unten drin sind.
Ja.
Nehmen Sie mal den Wurzelballen raus. Beim Umtopfen ist es ja sowieso der Fall.
Weiße, aber wenn Sie dicke, sagen, fette Würmer.
Ja.
Engerlinge. Wovon sind es die Engerlinge?
Es sind verschiedene. Also Maikäfer, denke ich, ist bei Kübelpflanzen vielleicht nicht so primär, aber es sind vor allem die Engerlinge des Rosenkäfers. Mhm. Ja, eigentlich was Nützliches. Die sorgen dafür, dass im Kompost die organischen Substanzen umgebaut werden zu Komposterde.
Aha.
Ja, also die sind nützlich. Und wir haben ja in den letzten Jahren sehr viele torffreie, torfreduzierte Substrate, wo eben viel Kompost oder andere organische Bestandteile eingemischt werden. Und für die ist es da quasi ein richtiges ja, Nährmedium, Leckerbissen, könnte man sagen, die fühlen sich da wohl. Und solange die organische Substanz abbauen, ist es okay. Ja? Aber wenn ich dann massiv habe, ja, dann gehen die auch an die Wurzeln und fressen Wurzeln ab.
Und im Kübel ist ja nicht so viel Auswahl. Also im Kübel rausnehmen, oder, wenn ich sie richtig interpretiere? Ja. Und im Garten lassen, oder?
Auch da auf den Kompost tun.
Umsiedeln.
Umsiedeln, genau.
Genau. Auswildern.
Ja.
Sie hören die Gartensprechstunde auf BR Heimat und da haben uns wieder ein paar Hörerfragen erreicht unter studio@br-heimat.de. Und zwar schreibt uns da der Klaus Baumgartner aus München, Stichwort Tomaten vorziehen, hat er folgende Frage, Herr Siegler: Brauchen Anzuchtschalen auch Ablauflöcher für das Wasser?
Ja, eigentlich schon, aber man kann unterscheiden. Also Tomaten kann man ja ganz gut in Töpfe aussehen. Ja? Und dann haben die ja unten Löcher und diese kleinen Stege. Aber wenn sie Sachen haben, also sagen wir so Schalen, und Tomaten brauchen ja gar nicht so viele, so hohe Schalen, ja. Da ist es halt, wenn man Sachen hat ohne Abzugslöcher, dann darf man auch nur ganz wenig gießen. Immer nur die Oberfläche, ja, vielleicht mit dem Sprüher nur mal gießen, das reicht. Oder sie tun unten dran, wenn es etwas tieferes Gefäß ist, unten, sagen wir so ein Blähton oder so, solche Geschichten, so grobe Bestandteile.
So eine Drainageschicht praktisch.
Genau, dass unten kein Barz entsteht durch die durch zuständiges oder zu feuchtes Wässern, weil ja einfach der nichts abziehen kann. Mhm. Aber da, mit dem Sprüher, das reicht, dass dann die Sachen gut keimen und man muss ja auch die Sachen eher trocken halten. Dann, das ist die Regel des Gärtners, trocken halten sorgt für gutes Wurzelwachstum.
Ach so.
Ja, die Pflanzen suchen. Die suchen Wasser, dann machen sie mehr, bilden sie mehr Wurzeln.
Ah, verstehe.
Das ist draußen genauso.
Könnte es sein, Herr Siegler, dass mit den neuen Erden, wo eben kein Torf mehr drin ist, dass da mehr die Tendenz ist, dass sich unten ein bisschen das Wasser sammelt? Das ist ja so mein subjektiver Eindruck ein bisschen.
Ja, dadurch, dass wir hier verschiedene Substrate haben, Bestandteile haben, die dann verschiedene Eigenschaften haben. Und dann tun sich meistens viele Feinteilchen nach unten gewaschen.
Mhm.
Das heißt, oben hat man das Gefühl, die Erde ist trocken, trocknet aus, das sieht man ja auch, dann gießt man nach, während unten haben wir wenig Luftporenvolumen, wir haben weniger Grobteile, das heißt, hier haben wir viele Feinteile und dann gibt es diesen sogenannten Barz, also wo man dann, wo der vernässt ist und wo dann auch sich auch die Wurzeln, wo dann meistens dann auch da unten abfaulen können.
Ja, gerade wollte ich sagen, das ist ja dann gerade wieder schlecht für die Wurzeln natürlich. Können wir da irgendwie gegensteuern?
Also es gibt so, Substrate, die halt, wir müssen einfach bei den torffreien Substraten ist es immer gut, wenn man mindestens 4-5 verschiedene Zuschlagstoffe da mitgemischt hat. Ja?
Steht auf der Zutatenliste.
Das sollte man gucken, genau. Mhm. Also wenn jetzt nur zwei
nicht die
sind.
Mit dem schönen Bild kaufen.
Nein, die Rückseite, den Sack rumdrehen, dann stehen die Bestandteile drin. Klar, ihr Kompost immer dabei sein, Holzfasern sind so. Aber das sieht man schon, die Holzfasern, die leiten das Wasser weiter, speichern nichts, aber der Kompost, der hält eher das Wasser und die Nährstoffe, der braucht eben dieses Pendant, das Gegenteil dazu. Ja?
Mhm.
Und wenn man dann noch weitere Zuschlagstoffe hat, die dann luftführend sind oder auch strukturstabil sind, dann ergibt das, je mehr ich diese verschiedene Zuschlagstoffe verwende, desto besser ist es einfach für das Gesamtbild. Und dann ist es so, dass die Nachteile nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.
Und weil jetzt der Hörer eben mit den Anzuchtschalen fragt, wofür würden Sie die überhaupt verwenden? Also bei Tomaten und Bohnen liegt ja nahe, dass man die wirklich kleine Töpfe oder in Töpfchen eben sät. Und wofür sind die Anzuchtschalen überhaupt gedacht?
Wenn sie ganz viel aussehen, dann braucht man die vielleicht. Ne? Aber wenn man heute vielleicht 10 Tomatenpflanzen anziehen will, da brauche ich keine ganze Anzuchtschalen, da langen die Töpfchen. Ne? Und ich bin mir einfach sicherer, wenn ich habe einen Topf, wo das Wasser abfließen kann.
Und dann sieht man, was los ist.
Dann sieht man, was los ist und so weiter und so fort. Aber andererseits nochmal, es gibt viele erfahrene Gärtner, die anziehen in den Schalen, weil sie einfach das im Blick haben dass, und auch das sagen, okay, ich gieße nur ganz wenig oder ich sprühe nur ein. Ja?
Und braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung.
Ja, das ist die Erfahrung, ja, genau.
Okay, dann hätten wir jetzt noch eine Frage von der Heidelinde Braun. Sie schreibt uns leider nicht, wo sie uns hört, aber sie schreibt, dass sie im dritten Jahr jetzt eine Blumenwiese hat und richtig Geld ausgegeben hat für autochthones Saatgut. Also es wären ja praktisch dann die Sorten, die dort zu Hause sind, oder Herr Siegler?
Ja, die aus der Region kommen, die aus der Region dort wachsen, kommen, nach Standort angepasst sind. Ja.
Und jetzt im dritten Jahr stellt sie zum ersten Mal fest, dass die Gräser so richtig dicke Horste bilden. Und jetzt hat sie ein bisschen Angst, dass die ihre Blühpflanzen verdrängen könnten. Was können Sie da raten?
Ja gut, die Gräser sind eher die Dominanten. Die werden die Vorherrschaft übernehmen. Das kennen wir von Blumenwiesen. Die Masse ist Gras, Gräser. Es gibt ja verschiedene Gräser. So, vielleicht der Hinweis, sollte man sagen, dass im Herbst, im Spätherbst, dass man eine Blumenwiese noch einmal abmähen soll. Ja, weil dann sind auch die Blumen verblüht, die Insekten schwirren dann nicht mehr rum. Also und man kann vielleicht noch ein, zwei Tage noch ein bisschen die Heu machen im Oktober, wenn es noch ein bisschen trocknet, dass vielleicht die Samen aus diesen Blumen aussamen, wenn sie nicht vorher schon runtergefallen sind, ja, und dann abführen. Also die Blumenwiese muss ja mager sein. Und das ist ja das, was letztendlich auch draußen in vielen in der Landschaft gemacht wird, wo man Blumenwiesen hat oder Biotope hat, dass die meistens im Herbst noch einmal gemäht werden.
Ah, okay. Ja? Und dann werden die Gräser damit schon mal ein bisschen in Nachteil gebracht.
Ja, dann sind die starken Halme, diese vertrockneten Halme, ja, die werden dann ein bisschen gebremst, ja.
Und wenn sie schreibt, die bilden richtig dicke Horste, ist das schon ein Anzeichen, dass vielleicht in dem Boden grundsätzlich eher für eine Blumenwiese ein bisschen viel Nährstoffe drin sind?
Kann sein, aber Horst heißt eigentlich, dass die Gräser mehr so aus einem Büschel kommen. Mhm. Ja? Und in Blumenwiesen sind ja auch verschiedene Gräser eingemischt. Es ist nicht nur ein Wiesengras, sondern das sind ja auch meistens drei, vier, je nach Standort, Boden, Beschaffenheit und. Also sind es drei, vier, fünf verschiedene Gräser, Wiesengräser, keine Rasengräser, Wiesengräser und auch entsprechende der Zusammensetzung Blumenmischung, also Wildblumen und eingemischt.
Und wie Sie jetzt eben gesagt haben, also am Ende nochmal mähen ist immer gut.
Ja.
Und
abräumen.
Soll es auch klappen.
Na, weil es muss abgeräumt werden, weil sonst bringe ich Nährstoffe rein. Das Gras verfault ja auch. Und vor allem, wenn es verfault, gibt es Lücken. Ja? Das muss abgerecht werden. Es darf mir ein, zwei, drei Tage liegen, aber dann abrechnen. Damit ist genauso, wie wenn ich zu viel Laub im Rasen, auf dem Rasen liegen habe, dann geht der Rasen runter kaputt, er verfault. Kriegt keine Luft, kein Licht mehr.
Jetzt haben wir es schon 11.47 Uhr, Herr Siegler. Jetzt würde ich Sie bitten, dass wir in der allerletzten Runde, weil wir jetzt gerade den Rasen noch angesprochen haben, oder machen wir es gleich, hängen wir es gleich hinten noch mit dran. Ich bin heute über den Innenhof auch vom Funkhaus gegangen, der ist Rasen. Und ich war ja platt, der ist ja richtig handhoch schon. Jetzt haben wir noch nicht einmal Ende, ist der März noch nicht mal zu Ende. Soll man jetzt wirklich im März schon Rasen mähen, wenn eben das Gras so hochgewachsen ist?
Ja, sollte man machen. Ich meine, das ist ein geschützter Standort, ne? Mit Mikroklima.
Genau,
da ist
rund
es gewachsen.
Beton.
Runter mähen und dann vielleicht erst vertikutieren, wenn so viel Moos sich gebildet hat. Das sieht man ja dann auch.
Ja.
Und dann auch ans Düngen gehen. Was, wenn es eine kleine Fläche ist, ich meine, Sie werden es jetzt im Funkhaus nicht machen, aber wenn es eine kleine Gartenfläche ist, kann man das mit dem Eisern Rechen gut machen. Das ist viel schonender und man muss nicht an einem Tag das machen, kann man auf zwei Tage, drei Tage verteilen und längs und quer immer durchfahren. Das ist absolut schonender, viel besser, als wenn Sie mit dem Vertikutierer, vor allem mit den motorgetriebenen Vertikutieren, die werden meistens an Rumming tiefer eingestellt und dann zerstören die halt auch viel Wurzeln der Rasengräser.
Also das schaut ja oft wild aus, wenn man mit einem Vertikutiergerät drüber gefahren ist. Ganze Berge liegen heraus, schon von Moos, aber da ist auch immer was anderes dabei. Da also ist, das ist gar nicht so optimal.
Das ist ein Zeichen, dass der entweder falsch eingestellt wurde oder man hat einfach zu viel gemacht. Ja. Und absolut, wenn die Flächen nicht so groß sind im Garten, wo ich meine Wiese oder Rasen. Ich hatte nicht jeden englischen Zierrasen, vor allem der Kräuterrasen. Da ist es mit dem Eisenrechen absolut reicht, vollkommen gut. Und das ist jetzt die Zeit. Aber noch einmal, wenn der Rasen jetzt schon zu hoch geworden ist oder wenn Sie im Herbst gar nicht mehr gemäht hatten, wo der schon mit einer gewissen Höhe in den Winter gegangen ist, dann sollten Sie den erstmal runtermähen und dann können Sie das vertikutieren. Macht auch, das ist alles noch nicht zu spät. Es gibt immer mehr die Tendenz, dass man hergeht und sagt, lieber erst den Rasen runtermähen und dann erst vertikutieren, wenn der Boden etwas wärmer ist, weil das ist ja ein massiver Eingriff und die Wurzeln werden zerstört, damit dann wieder zügiges Wachstum der Wurzeln und der Rasengräser einsetzen kann.
Genau, und dann schließen sich die Lücken und dann hat das Moos auch keine Chance mehr.
Ja, genau. Dann kommt das Düngen noch dazu oder vielleicht die Nachsaat, wenn man Lücken hat. Und das ist natürlich dann im Laufe des, sagen wir, gegen Ende April, wo es dann wärmer wird, ist das alles viel besser, als wenn man das jetzt macht, wo vielleicht noch ein wenig Kältephasen kommen.
Okay, also das haben wir nicht in der Kategorie alt wie bei den Tomaten ansehen, sondern da haben wir wirklich jetzt noch eine ganze Weile Zeit. Herr Siegler, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Füllhorn an wirklich praxisnahen guten Tipps, die wir wieder gekriegt haben von Ihnen zum guten Start in die Gartensaison. Wir hören uns im April das nächste Mal. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Alles Gute dabei.
Ja, und ich fand es ist so schnell vergangen. Wir hätten noch manche Sachen ansprechen. Eine Sache möchte ich noch, die 30 Sekunden müssen Sie mir noch geben.
Aber natürlich.
Was vielleicht auch noch wichtig ist, viele haben einen Leimring im Herbst um ihre Obstbäume oder andere Gehölze gelegt, der ja diese Frostspanner abhalten sollte, die da hochkrabbeln. Ne? Bitte tun Sie die Sachen jetzt weg, entfernen, weil sonst gehen viele Nützlinge auf den Leim, die hier hochkrabbeln, Marienkäfer, Ohrwürmer und so weiter. Ne? Und da kommen wir auch ein wenig in Gerede, weil das wird ein bisschen immer sehr kritisch gesehen, Leimringe anzubringen. Ne? Und die Vögel picken dann vielleicht, jetzt sind sie auf der Suche nach Nahrung, dann picken sie das
also
und verkleben ihre...
Also spätestens jetzt weg damit.
Ja.
Jawohl.
Das war noch ein ganz wichtiger Appell.
Noch ein Eiltipp.
Genau. Und der letzte noch. Ach, stellen Sie Mäuse fallen. Die Mäuse sind aktiv.
Ja, ein wahnsinniges Mäusejahr. Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Siegler. Wir hören uns im April wieder. Bis dahin, vielen Dank dabei.
Ihnen auch alles Gute.